Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein und in diesen Tagen. Ich habe mir gerade vorhin noch überlegt, was hat sich eigentlich verändert seit dem letzten Mal bei uns. Es war wahrscheinlich 2018 oder 2019, wo ich hier war, und verändert hat sich, dass ich noch mehr Enkel bekommen habe, dass ich in Rente gegangen bin seit letzten April oder letzten Mai. Das hat sich verändert. Und ich habe gesehen, bei Ihnen hat sich auch etwas verändert. Und darüber freue ich mich von ganzem Herzen. Sie haben nämlich eine wunderbare Kanzel bekommen, die so luftig ist. Und da steht man so ein bisschen Gefahr, dass man sich auch ein bisschen bewegt. Liebe Techniker, ich stresse euch total, weil ich das Headset abgelehnt habe und jetzt dieses nehme. Ist das in Ordnung für euch oder ist das schwierig? Ist in Ordnung, ja. Er sagt, ist in Ordnung. Genau, dann kann ich ein bisschen freier mich bewegen, wenn Sie schon so eine schöne Kanzel haben. Ich freue mich, hier zu sein. Wir werden in diesen Tagen verschiedene Themen anschauen, Themen, die unser Leben betreffen, aber auch Themen, die unseren Glauben betreffen. Und ich hoffe einfach, dass ich Ihnen da und dort einige Impulse geben kann. Das erste Thema, darüber rede ich speziell gerne, nämlich das Thema Unglaublich, Gott liebt uns. Und ich lese Ihnen dazu den vielleicht bekanntesten Vers aus dem Neuen Testament, aus dem Johannesevangelium Kapitel 3, den 16. Vers. Da heißt es: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Es ist keine Frage, wir alle sind auf Liebe hin angelegt. Ohne echte Liebe können wir im Grunde genommen gar nicht leben. Wir können im besten Fall dahin vegetieren. Jetzt weiß ich nicht, wie das hier bei Ihnen ist im Funkstadt, aber in der Schweiz ist es schon so, wir leben atmosphärisch eher so ein bisschen in einer kalten Zeit. Ich kann mich erinnern, das liegt jetzt schon gut 20 Jahre zurück. Unser Sohn war damals in der Schule und dann hat ein Lehrer gesagt, schon damals, er hat gesagt, ich bin seit über 20 Jahren Lehrer und ich habe den Eindruck, dass die Schüler zu Hause immer weniger Nestwärme bekommen. Sie verstehen diesen Begriff, immer weniger Liebe. Und wir sehen das dann, wenn sie erwachsen sind. Die Menschen leiden, sie leiden psychisch, sie leiden vielleicht an einem mangelnden Selbstwertgefühl, sie leiden an einer Depression. Und ich sage Ihnen ganz offen, es ist nicht so leicht, das wieder aufzuarbeiten in der Seelsorge oder in der Therapie. Wenn sie einem Kind immer wieder sagen, du bist nichts, du kannst nichts und aus dir wird sowieso mal nichts, dann wird sich dieses Kind mit allergrößter Wahrscheinlichkeit genau in diese Richtung entwickeln. Und darum möchte ich gleich zu Beginn allen Eltern sagen, und auch allen Omas und Opas, lieben Sie Ihre Kinder und lieben Sie Ihre Enkel. Sie können Ihre Kinder nie genug lieben. Bitte lieben Sie, geben Sie ihnen wirklich Zeit, geben Sie ihnen Wertschätzung, lieben Sie sie, das ist das Beste, was Sie Ihren Kindern machen können. Vielleicht ist das mit ein Grund, dass heute manche Teenager Frühfreundschaften anfangen mit dem anderen Geschlecht, weil sie den Eindruck haben, ich habe zu Hause zu wenig Liebe, zu wenig Wärme und jetzt hoffen sie, dass sie diese Liebe in einer Frühfreundschaft mit dem anderen Geschlecht bekommen. Liebe Teenies, ihr sitzt, glaube ich, da oben ein bisschen, ich hoffe, ich habe euch nicht beleidigt. Ich will euch nicht zu nahe treten, aber ehrlich, in eurem Alter, ihr seid einfach noch ein bisschen zu jung. Aber es wird mit jedem Jahr besser. Aber es ist einfach ein bisschen schwierig, jetzt eine Freundschaft anzufangen. Es ist häufig vom Regen in die Traufe und es ist einfach oft problematisch. Also wartet noch ein bisschen, 1, 2, 3 Jahre, je nachdem wie alt ihr seid, und dann verliebt euch. Viele Menschen suchen die Liebe in einer guten Ehe oder in einer guten Partnerschaft. Es ist keine Frage, in einer guten Ehe kann man sich gegenseitig etwas von der Liebe schenken, die man braucht. Es gibt allerdings ein großes Problem. Wir brauchen so viel Liebe, dass auch der beste Ehepartner glatt überfordert ist, wenn er diese Liebe allein ausfüllen muss. Ein amerikanischer Psychiater hat mal ein gutes Bild gebraucht. Er hat gesagt, stellen Sie sich vor, wir hätten in uns so einen riesigen Liebestank. Und erst wenn dieser Liebestank bis oben hin ausgefüllt ist, ist unser Leben wirklich erfüllt. Und dann hat er gesagt, aber der beste Ehepartner ist glatt überfordert, wenn er diesen Liebestank allein ausfüllen muss. Das heißt das mit anderen Worten, jeder Mensch erlebt im Blick auf die Liebe zunächst einmal ein Minus, ein Manko. Die größte Liebe, die es gibt, ist die Liebe Gottes. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Und in dem Text, den ich Ihnen vorgelesen habe, wird diese Liebe definiert. Ich sage es noch einmal, es heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das Schöne an der Liebe Gottes dabei ist, sie ist nicht abhängig von uns. Sie ist nicht abhängig von unserer Leistung. Sie ist nicht abhängig, ob wir etwas geschafft haben oder nicht, ob wir versagt haben oder ob wir nicht versagt haben. Die Liebe Gottes ist einfach da. Wenn ich Ihnen heute Abend sage, dass es auf dieser Welt keinen Menschen gibt, den ich mehr liebe als meine Frau, dann werden Sie mir das vermutlich glauben. Und wenn Sie meine Frau fragen würden, dann würde sie umgekehrt genau dasselbe sagen. Sie würde sagen, es gibt niemanden, keinen Menschen auf dieser Welt, den sie mehr liebt als mich. Also wir lieben uns wirklich unglaublich. Aber wir wissen ganz genau, auch wenn wir uns noch so sehr lieben, wir können uns nie so lieben, wie Gott uns liebt. Jemand hat mal gesagt, die Liebe ist wie ein breiter Fluss, nicht wie ein schmales Bächlein. Und damit komme ich zu meinem ersten Punkt. Wer ist denn dieser Gott der Liebe? Wer macht uns hier eine wunderbare Liebeserklärung? Und es ist kaum zu glauben, aber es ist der Schöpfer des ganzen Makro- und Mikrokosmos. Und ich habe gedacht, damit Sie so ein bisschen Ahnung haben, wie groß Gott ist, ich zeige Ihnen ein paar Zahlen. Wissen Sie, wie groß die Distanz ist zwischen der Erde und der Sonne? Ungefähr 149, 150 Millionen Kilometer. Nun, das ist natürlich ein Katzensprung im Vergleich zum ganzen Universum. Ich sage Ihnen aber ganz ehrlich, wenn ich ein Auto hätte, das so weit fahren würde ohne Reparatur, dann wäre ich natürlich mehr als zufrieden. Wir haben den Eindruck, unsere Erde ist relativ groß. Unsere Sonne allerdings ist 1.500.000 Mal größer als unsere Sonne. Gut, jetzt sagen wir, unsere Sonne ist eine große Sonne. Soll ich Ihnen etwas verraten? Unsere Sonne ist eine ganz kleine Sonne. Also man müsste sagen, Sonne, Lein, 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 Lein. Da ist einem schon der Stift, wenn man alle Nulls anhängen müsste, wie klein sie ist, wäre schon fast der Stift aufgebraucht. Es gibt Sonnen im Universum, stellen Sie sich das einmal vor, die sind 500 Millionen Mal größer als unsere Sonne. Das können wir gar nicht mehr denken. Die Lichtgeschwindigkeit beträgt 300.000 Kilometer pro Sekunde. Wenn ich mit einer Rakete in Lichtgeschwindigkeit ins Weltall düsen würde, wäre ich in 8 Minuten und 19 Sekunden bei der Sonne. Also wenn die Sonne mal ausgeht, haben wir noch 8 Minuten, 19 Sekunden lang Licht und dann ist es zappenduster. Von unserer Sonne bis zur nächsten Sonne sind es 4,3 Lichtjahre. Und die beiden Sonnen, die nur in unserer Milchstraße am weitesten voneinander entfernt sind, sind 100.000 Lichtjahre voneinander entfernt. Wie groß das Weltall ist, wissen wir nicht. Man weiß nicht einmal, ob es ein geschlossenes oder geöffnetes Weltall ist. Man weiß nur, dass es sich ausdehnt. Und nun sagt die Bibel, Gott hat dieses Weltall in seiner Hand und er sagt, ich liebe dich. Ich möchte mit dir in eine Liebesbeziehung eintreten. Und ich bitte Sie, dass Sie sich das einfach einmal ins Herz schreiben, wie wunderbar muss das sein. Jetzt sagen Sie vielleicht, na ja, wenn Gott so groß ist, weiß er denn überhaupt, wer ich bin? Nun, Gott hat Ihre Haare gezählt. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Wenn Sie schwarzhaarig sind, dann haben Sie unglaublich ein großes Vorrecht, dann haben Sie nämlich am meisten Haare. Ich weiß, habe ich vergessen nachzuschauen, wie viele es sind, aber es sind unglaublich viele Haare, die Sie haben, hat sie alle gezählt. Und wenn Sie blond sind, haben Sie es mittelgut. dann haben sie auch noch sehr viele Haare. Und die hat Gott auch alle gezählt. Und wenn sie rothaarig sind, haben sie es auch noch gut. Aber sie haben am wenigsten viele Haare. Sie können jetzt im Internet nachgucken, wie viele Haare ein Schwarzhaariger hat, wie viele Haare eine blonde Person hat und wie viele Haare im Durchschnitt eine rothaarige Person hat. Aber das Wunderbare ist, und das will ich Ihnen sagen, Gott hat sie gezählt. Und wenn sie mal Haare verlieren, dann weiß er genau, wie viele Haare sie verloren haben und wie viele Haare sie noch auf dem Kopf haben. Also da hat so einige Männer nicht mehr so viel drauf. Das ist doch ein Trost, Gott weiß es ganz genau. Und dieser Gott sagt, ich liebe dich. Ich möchte mit dir in eine Liebesbeziehung eintreten. Und damit komme ich zum Zweiten. Ich möchte nun einige Liebesbeweise Gottes einfach einmal zeigen. Der erste ist eine Frage. Haben Sie die Liebe Gottes schon mal erlebt? Ich bin ganz sicher, manche von Ihnen müssen sagen, ja, ich habe die Liebe Gottes schon erlebt. Es geht Ihnen unverschämt gut. Sie haben mehr als genug zu essen und zu trinken. Sie haben ein Dach über dem Kopf. Sie haben vielleicht eine gute Arbeitsstelle. Sie sind vielleicht gesund. Sie haben eine nette Familie. Sie haben nette Kinder, eine nette Frau, einen netten Mann. Und ich bin ganz sicher, viele von Ihnen müssen sagen, es geht uns doch unverschämt gut. Oder sie haben solche Dinge erlebt, wie Albert erzählt hat. Einfach, wo sie sagen, das habe ich unmöglich verdient, aber Gott hat es enorm gut mit mir gemeint. Also noch einmal, ich denke, viele von Ihnen müssen sagen, ja, Gott meint es wirklich gut mit mir. Vielleicht sitzen Sie aber auch hier und sagen, ich habe Nöte erlebt und ich habe Schwierigkeiten erlebt, aber ich habe gerade in den Nöten und in den Schwierigkeiten die Liebe Gottes in einer Art und Weise erlebt, wie ich das vorher nie erlebt habe und vielleicht auch nachher nie mehr erleben werde. In einer solchen Veranstaltung habe ich ein Interview mit einem ungefähr 45-jährigen Mann. Ich gebrauche das Wort nicht gerne, aber damit Sie wissen, wie er wirklich war, gebrauche ich es. Er war beeinträchtigt, er war wirklich verkrüppelt, er war blind. Er konnte nicht auf der Bühne stehen. Also er musste sitzen und dann erzählt er aus seinem Leben, wie er ein ganz gesunder junger Mann war. Er machte eine Berufsausbildung. Mit ungefähr 25 Jahren bekommt er eine ganz seltene Krankheit, die ihn erblinden lässt und die ihn verkrüppeln lässt. Und dann sitzt er da, ich kann Ihnen das gar nicht vermitteln, aber er sitzt da und dann sagt er, ich weiß, dass Gott mich liebt. Verstehen Sie, das kann man nicht erklären, aber es kann man erleben. Und ich denke an einen Mann in unserer Kirche, der viel zu früh seine Frau verloren hat an Krebs. Er hatte damals 5 Jungs, müssen Sie sich vorstellen, so im richtigen Alter, wo sie eine Mama nötig haben. Und der Mann sagte später, ich konnte manchmal nur noch weinen, ist ganz klar. Ich konnte manchmal nicht einmal mehr die Bibel lesen. Es gab eine Phase, da konnte ich auch fast nicht mehr beten. Ich konnte vor Gott fast nur weinen. Aber, sagt er, in dieser Phase war die Liebe Gottes so nahe, sie war so greifbar, wie ich das vorher und nachher nie mehr erlebt habe. Das ist wirklich erfahrbar. Wir haben vor einigen Jahren, das ist in der Zwischenzeit auch passiert, ganz am Anfang, Corona war noch nicht, aber genau in diesem Jahr, im Januar, ist unsere damals jüngste Enkelin, Malu, an einer schweren Malaria gestorben. Sie ist mit ihren Eltern ausgereist nach Afrika, sie waren dort im Dienst und dann hat sie Malaria bekommen und innerhalb von 2 Wochen ist sie gestorben. Sie war 3 Monate und ein Tag alt. Es war schon sehr hart und wir haben das auch beobachtet bei unseren Kindern, bei unserer Tochter und Schwiegersohn. Es war wirklich schwierig und ich will das nicht billig machen, aber es war gleichzeitig auch einfach ein Erlebnis zu sehen, Jesus ist da. Jesus lebt. Der Trost ist auf und runter, natürlich, aber er ist da. Das kann man nicht erklären, aber man kann es erleben. Und damit komme ich zum größten Liebesbeweis. Gott hat nämlich seine Liebe an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit klar und eindeutig bewiesen. Wissen Sie, das, was ich bis jetzt erzählt habe, ist alles ein bisschen subjektiv. Aber Jesus hat seine Liebe an einer bestimmten Stelle, zu einem bestimmten Ort ganz klar gezeigt. Und jetzt bitte ich Sie einfach, denken Sie mal gut mit, was ist einer der größten Beweise, dass uns jemand liebt? Kinder, na? Nun gut, einer der größten Beweise ist sicher der, wenn ich in einer lebensgefährlichen Situation bin, es geht also wirklich um Leben und Tod, jemand rettet mich und dabei stirbt er. Also Kinder, noch einmal, ihr seid in einer lebensgefährlichen Situation, es geht um Leben und Tod, jemand rettet dich und opfert sein Leben. Ist das Liebe? Ja, die Kinder nicken, Erwachsene auch. Ja, das ist Liebe. Mehr kann man nicht tun. Und schauen Sie, genau das hat Jesus am Kreuz getan. Er ist auf diese Welt gekommen, um aus Liebe zu uns am Kreuz zu sterben. Ich lese Ihnen einen längeren Text vor, vielleicht kann man den einblenden. Jesaja 53, die Verse 4 bis 6. Jesaja 53, Vers 4 bis 6. Da heißt es, fürwahr, Jesus trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Er ist aber um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen worden. Die Strafe, die wir eigentlich verdient hätten, liegt auf ihm, auf Jesus, damit wir Frieden hätten mit Gott und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünden auf ihn. Wir sind in jener Nacht, als Jesus zum letzten Mal vor seiner Kreuzigung mit seinen Jüngern zusammen war. Er setzte das Abendmahl ein, er feierte das Abendmahl mit ihnen und nachdem sie das gefeiert hatten, verließen sie diesen Raum und gingen in einen Garten mit dem Namen Gethsemane. Dieser Garten war so vor den Toren in Jerusalem. Dort angekommen ließ Jesus seine Jünger zurück. Er ging, die Bibel sagt, noch so einen Steinwurf weiter. Das waren vielleicht 20, 25 Meter. Und dann fiel er auf sein Angesicht. Er brach innerlich zusammen und er sagte, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Er rang mit dem Tod, heißt es. Sein Schweiß war wie Blut, der zur Erde tropfte. Vielleicht haben Sie diese Szene auch schon mal gelesen in der Bibel, so in der Passionszeit. Oder vielleicht haben Sie schon mal eine Predigt über diesen Text gehört, wie Jesus dort zusammengebrochen ist. Und Sie haben sich gefragt, warum fiel Jesus dort im Garten Gethsemane so zusammen? Warum diese Depression? Warum brach er da zusammen? Nur manche Leute sagen, Jesus hatte einfach Angst. Er wusste, es geht jetzt noch ein paar Stunden und dann werde ich an ein Kreuz genagelt werden. Weil interessant ist ja, in der Zeit vorher, als er mit seinen Jüngern zusammen war, in diesen 3 Jahren, da hat er ja immer sehr von seinem Sterben geredet. Und er war immer sehr zuversichtlich und er war immer irgendwie sagt, ja, das wird geschehen. Und er wusste das ja, deswegen kam er ja, dass er am Kreuz sterben muss. Und es stand ja im Alten Testament, dass er am Kreuz sterben musste. Also Jesus wusste das und er war immer zuversichtlich. Und jetzt, im Garten Gethsemane, brach er zusammen. Und eben manche Leute sagen, der Grund war einfach, weil er wusste, ein paar Stunden und dann werde ich an ein Kreuz genagelt werden. Aber soll ich Ihnen sagen, das hält zu wenig. Im Garten Gethsemane ist mehr passiert. Bitte noch einmal Jesaja 53, Vers 6. Da heißt es, wir gingen alle in die Irre, ein jeder sah auf seinen Weg. Und jetzt kommt es, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Im Garten Gethsemane ist genau das passiert. Gott Vater nahm die Sünden der Menschen, die in der Vergangenheit gelebt hatten, und hat sie auf Jesus übertragen. Und dann nahm er die Sünde der Menschen, die in der Gegenwart lebten, und hat sie auf Jesus übertragen. Und weil Gott allwissend ist, wusste er natürlich auch, was die Menschen in Zukunft alles für Sünden machen würden. Und darum konnte er auch die Sünden der Menschen nehmen, die in Zukunft leben würden, und hat sie auf Jesus übertragen. Ich sage es einmal ganz persönlich, er nahm ihre und meine Sünden und hat sie auf Jesus übertragen. Und von diesem Augenblick an erlebte Jesus genau das, was er auch erlebt hätte, wenn er jede Sünde, die irgendwann einmal getan wurde oder noch irgendwann getan wird, selber gemacht hätte. Und darum brach er innerlich zusammen. Darum fiel er dort im Garten Gethsemane in diese Depression. Ist das verständlich? Das war der Grund. Und von diesem Augenblick an hat Jesus die ganze Strafe getragen, die wir eigentlich verdient hätten. Jesaja 53, Vers 5 bitte noch einmal einblenden. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und das möchte ich Ihnen jetzt vor Augen malen. Jesus wurde gefangen genommen. Man schleppte ihn von Verhör zu Verhör. Man klagte ihn an, er hätte Gott gelästert. Man fand aber keine Anklagepunkte. Schließlich nahmen ihn die Soldaten. Sie rissen ihm die Kleider vom Leib. Sie legten ihn über einen Bock und dann haben sie ihn ausgepeitscht. Und Sie müssen sich vorstellen, vorne an der Peitsche waren Knochenstücke. Und damit haben sie ihn geschlagen. Wenn es nach jüdischem Recht gegangen ist, haben sie ihn 39 Mal ausgepeitscht. Wenn es nach römischem Recht gegangen ist, das weiß man nicht genau, dann haben sie ihn einfach so lange ausgepeitscht, bis die Soldaten keine Kraft mehr hatten. Warum wurde er blutig geschlagen? Warum hat man seinen Leib blutig geschlagen? Noch einmal Jesaja 53, Vers 5. Er ist um unsere Missetat willen verwundet und zerschlagen worden. Das war die Strafe für die Sünden, die wir mit unserem Körper gemacht haben. Vielleicht haben Sie Ihrem Körper schon mal Schaden zugefügt, vielleicht mit Drogen, mit Alkoholmissbrauch, Nikotin, vielleicht mit ungesund Essen, vielleicht mit zu viel Essen, mit zu wenig Essen oder mit irgendeiner anderen Sucht. Vielleicht haben Sie Ihrem Leben, und bitte, ich klage Sie nicht an, aber vielleicht haben Sie Ihrem Leben mal ein Ende setzen wollen. Menschlich gesehen verständlich, sie waren in einer notvollen Situation. Sie mussten nicht mehr ein noch aus. Und in dieser notvollen Situation haben sie den Entschluss gefasst, ich setze meinem Leben ein Ende. Zum Glück hat es nicht funktioniert. Aber sie haben das Leben fortwerfen wollen, das Gott ihnen gegeben hat. Darum wurde der Leib von Jesus blutig geschlagen. Vielleicht sitzen Menschen unter uns und hier, ich klage sie nicht an. Ich habe wirklich Verständnis. Sie waren jung. Sie sind unerwartet schwanger geworden. Sie wussten nicht mehr ein noch aus, wie soll ich dieses Problem lösen. Sie haben sich das lange überlegt. Sie haben es nicht leicht gemacht. Und irgendwann haben sie sich zu diesem Entschluss entschieden, ich treibe ab. Noch einmal menschlich verständlich. Aber im tiefsten Innen spüren sie diese Schuld. Sie spüren, sie haben ungeborenes Leben umgebracht. Darum wurde der Leib von Jesus blutig geschlagen. Dann haben die Soldaten Jesus die Augen verbunden. Und sie schlugen ihm ins Gesicht und sie schlugen ihm auch auf den Mund. Warum? Wegen unseren Sünden ist er verwundet und zerschlagen worden. Das war die Strafe für die Sünden, die wir mit unserem Mund gemacht haben. Wie viel Gemeines, wie viel Verletzendes haben wir schon gesagt? Wie oft haben wir Menschen schon beleidigt mit unseren Worten? Soll ich Ihnen etwas verraten? Wenn Sie wüssten, was aus diesem Mund alles schon an Bosheit rausgekommen ist, ich dürfte gar nicht mehr predigen. Sie würden nicht mehr kommen. Vielleicht haben Sie Lügen verbreitet, vielleicht haben Sie gotteslästerliche Dinge gesagt, vielleicht haben Sie Gott verflucht. Darum hat man Jesus auf den Mund geschlagen. Dann drückte man ihm eine Dornenkrone auf den Kopf. Das Blut lief ihm nur so über das Gesicht. Warum? Um unsere Missetat willen ist er verwundet und zerschlagen worden. Das war die Strafe für die Sünden, die wir mit unseren Gedanken gemacht haben. Stellen Sie sich einmal vor, wir alle hätten an der Stirn eine Glasscheibe und jeder könnte alle Gedanken von uns lesen. Jemand hat mal gesagt, die Milchglaserei hätte Hochkonjunktur. Darum die Dornenkrone auf den Kopf. Da nahmen ihn die Soldaten, sie legten ihm einen Purpurmantel an, sie setzten ihn auf einen Stuhl, Dornenkrone, einen Stab drückten sie ihm in die Hand und dann saß er dort wie ein Spottkönig. Warum? Um unserer Sünde willen ist er verwundet und zerschlagen worden. Das war die Strafe für die Sünde unseres Hochmutes, unseres Stolzes. Wir sind ja alle von Natur aus kleine Majestäten. Solange sich alles um uns dreht, haben wir gute Laune, aber weh, wenn es mal nicht um uns geht. Ich weiß nicht, wie das bei den Teenies ist, aber man kann es bei Teenies manchmal sehen, oder? Mann, bei Kindern. Die Mutter sagt etwas, der Freundin Tochter oder dem Herrn Sohn oder der Vater, das passt ihr oder ihm nicht und dann läuft sie oder er ins Zimmer und wumm die Türe zu. Und dann hört man stundenlang nichts mehr, höchstens noch laute Musik. Am Abend, Mutter macht einen Versuch, klopft an die Tür, Abendbrot, keine Antwort, eine Majestät ist beleidigt worden. Aber ich möchte euch gleich in Schutz nehmen. Gut zuhören, jetzt müsst ihr hören. Das ist nicht nur bei euch so, das ist auch bei uns Erwachsenen so. Wir machen es nur ein bisschen raffinierter, aber es ist genauso. Und darum wurde Jesus verspottet als König der Juden für unseren Stolz, für unseren Hochmut. Dann wurde Jesus verurteilt zum Tod am Kreuz. Man brachte ihn auf diesen Hügel Golgatha und man hat ihn dort auf ein Kreuz gelegt. Man schlug ihm Nägel durch die Hände. Warum? Wegen unseren Sünden ist er verwundet und zerschlagen worden. Das war die Strafe für die Sünden, die wir mit unseren Händen gemacht haben. Darf ich Sie einmal bitten, schauen Sie sich gleich einmal Ihre Hände an. Bitte gleich jetzt, haben Sie Mut, schauen Sie mal jetzt Ihre Hände an. Ich weiß nicht, wie es mit Ihren Händen ist. Aber soll ich Ihnen sagen, diese Hand, die Sie hier sehen, die deutet gerne auf andere Leute. Immer ist der andere schuld, nur nie ich selber, bin ich absoluter Spezialist. Wie schnell wird unsere Hand zur Faust geballt? Wie schwer fällt es uns, auch den Christen, einem Menschen, der an uns schuldig geworden ist, von ganzem Herzen zu vergeben? Darum die Nägel durch die Hände. Vielleicht haben Ihre Hände Dinge mitlaufen lassen, die uns nicht gehören. Kinder, vielleicht haben eure Hände abgeschrieben. Das ist nämlich Diebstahl. Darum die Nägel durch die Hände. Und dann schlug man ihm Nägel durch die Füße. Das war die Strafe für die Sünden, die wir mit unseren Füßen gemacht haben. Vielleicht, die Kinder kennen das aktuell, wir Älteren haben das vielleicht früher auch so erlebt. Die Eltern haben uns gesagt, wir wollen nicht, dass ihr dorthin geht. Und dann tap, 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 haben die Füße uns doch dorthin getragen. Vielleicht sitzen Männer unter uns, deren Füße sie ins Rotlichtmilieu geführt hat. Und vieles mehr. Darum die Nägel durch die Füße. Und dann richtete man das Kreuz auf, rammte es in den Boden, befestigte es und dann hing Jesus dort einige Stunden an diesem Kreuz. Im Laufe dieser Stunden hat er erstaunliche Dinge gesagt. So betete er zum Beispiel für die, die ihn ans Kreuz genagelt haben, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber dann im Laufe der Zeit, wo er an dem Kreuz hängt, presst er aus seinen Lippen heraus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und soll ich Ihnen sagen, Jesus hat das nicht leichtfertig dahingesagt, sondern Jesus erlebte dort die tiefste Gottverlassenheit. Wissen Sie, was das ist? Das ist die Hölle. Wenn Sie einmal in der Hölle sind, sind Sie endgültig von Gott verlassen. Und genau das hat Jesus über sich ergehen lassen, damit wir es nicht erleben müssen. Und schließlich starb Jesus. Jesus hätte nie sterben müssen, weil er nie gesündigt hat, aber weil er unsere Sünden auf sich genommen hat, weil er unsere Sünden getragen hatte, musste er auch diesen Teil der Sünde, der Strafe über sich gehen lassen. Er musste am Kreuz sterben. Und so hat Jesus die ganze Strafe getragen, die wir verdient hätten. Noch einmal, er ist um unsere Missetat willen verwundet und zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und jetzt verstehen Sie vielleicht Johannes 3, 16, bitte nächste Bibelstelle. Noch einmal die Stelle, mit der wir eingestiegen sind. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Kann ich Ihnen das noch besser erklären? Stellen Sie sich einmal vor, Sie sind bankrott gegangen. Und jetzt kommt jemand und sagt ihnen, du, ich zahle dir alle deine Schulden. Sie waren ganz überrascht und würden sagen, warum tust du das? Und dann würde er sagen, ich zahle dir deine Schulden, weil ich dich liebe. Und jetzt stellen Sie sich einmal vor, er zahlt ihnen ihre Schulden und geht selber Konkurs. Hier ist Gott, hier ist Jesus, er ist nicht Konkurs gegangen, aber er ist für unsere Schuld, für unsere Sünden gestorben. Meine Freunde, das ist Liebe. Das ist mehr als ein romantisches Gefühl. Das ist ein Faktum. Und ich sage immer wieder gerne, wer das verstanden hat, hat das Wichtigste am Evangelium verstanden. Das ist das Herzstück des Evangeliums. Ich würde Sie am liebsten fragen, haben Sie es verstanden? Ich würde es gerne noch viel besser erklären, aber ich hoffe, dass Sie es verstanden haben. Jesus hat die Strafe für uns getragen aus Liebe zu uns. Und damit komme ich zum Dritten. Wem gilt jetzt dieses Angebot? Darf ich jetzt bitten, Johannes 3, 16 nochmals einzublenden und ein bisschen stehen zu lassen? Wem gilt jetzt dieses Angebot? Die Bibel sagt hier, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn dahin gab. Also Gott liebt die ganze Welt. Und jetzt dürfen Sie anstelle vom Wort Welt einmal Ihren persönlichen Namen einsetzen. Also, so sehr hat Gott den Waldemar geliebt, so sehr hat Gott die Helene geliebt, so hat Gott die Natascha geliebt, so sehr hat Gott den Gerhard geliebt. Und jetzt bitte machen Sie das gleich einmal, setzen Sie Ihren Namen ein. So sehr hat Gott und jetzt Ihren Namen geliebt, dass es einen einzigen Sohn dahin gab. So persönlich dürfen Sie die Bibel nehmen. Das heißt mit anderen Worten, Gott liebt jeden von Ihnen. Jesus ist für jeden von Ihnen gestorben. Das können Sie nicht rückgängig machen. Sie können nicht sagen, nein, aber für mich ist er nicht gestorben. Doch, er ist auch für Sie gestorben. Aber, obwohl er für alle Menschen gestorben ist, hat das nicht automatisch Auswirkungen für alle Menschen. Bitte lesen Sie noch einmal den Text. Da heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn dahin gab. Und jetzt kommt's. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wer geht nicht verloren und hat ewiges Leben? Die Bibel sagt ganz klar, wer an Jesus Christus glaubt. Und damit kommen wir zur ganz wichtigen Frage, was heißt das denn, an Jesus Christus zu glauben? Das möchte ich jetzt ganz sorgfältig erklären. Kinder, hört gut zu, ihr könnt es gut verstehen. Wenn ein Mensch an Jesus glauben will, dann muss er einmal ein Stück weit erkennen, was Jesus am Kreuz getan hat. Ich habe es heute Abend versucht, so einfach wie möglich zu erklären. Ich denke, Kinder können es verstehen. Und auch an den nächsten Abenden, ich werde das immer wieder erklären. Jesus ist für unsere Schuld, für unsere Sünden gestorben. Er hat die Strafe getragen, die wir verdient hätten. Das ist das Erste. Wir müssen ein Stück weit erkennen, Jesus ist für meine Schuld, für meine Sünden gestorben. Das Zweite, wir müssen erkennen, dass wir schuldig geworden sind. Dass wir gesündigt haben, dass wir schuldig geworden sind Gott gegenüber, dass wir schuldig geworden sind anderen Menschen gegenüber, dass wir schuldig geworden sind uns gegen uns selber gegenüber. Und ich merke immer wieder, das ist das Schwierigste an der ganzen Sache. Wir geben nicht gerne zu, dass wir versagt haben. Aber hören Sie mal, wenn Ihr Herz nicht total verhärtet ist, und ich bin sicher, Ihr Herz ist nicht verhärtet, sonst wären Sie nicht hier, dann wissen Sie doch um Schuld. Wissen Sie doch um Sünde in Ihrem Leben. Jesus will doch vergeben. Also wir müssen unsere Schuld und Sünde erkennen, wir müssen sie einsehen. Und das Dritte, wir müssen einmal ganz bewusst eine Entscheidung für Jesus Christus treffen. Wir müssen zu Jesus umkehren oder wenn Sie die deutsche Bibel lesen, dann kommen wir zu einem Begriff, den wir überhaupt nicht mögen. Es gibt viele Menschen, die haben riesige Probleme bei diesem Begriff. Die bekommen fast ein Magengeschwür. Die Bibel nennt das Bekehrung. Aber schauen Sie, die Bekehrung ist nichts Sektiererisches, sondern die Bekehrung ist nichts anderes als, ich entscheide mich für ein Leben mit Jesus Christus. Und jetzt erkläre ich Ihnen, wie man sich bekehrt. Die Bekehrung besteht aus zwei konkreten Schritten. Der erste Schritt ist, dass ich Jesus meine Sünden bekenne. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, das ist natürlich eine Bedingung, das müssen wir tun. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Jesus treu und gerecht, dass uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und der zweite Schritt ist, wir müssen Jesus im Glauben in unser Leben aufnehmen. Die Bibel sagt, alle Menschen, die Jesus in ihr Leben aufnehmen und an ihn glauben, werden Gottes Kinder. Also ich muss im Gebet Jesus meine Sünden bekennen, ihn um Vergebung bitten und ich muss Jesus im Glauben in einem Gebet in mein Leben aufnehmen. Und das machen, wie ich es gerade gesagt habe, am besten in einem Gebet. Und das Gebet, es kommt nicht so sehr auf die Worte an, es kommt auf das Herz an, aber das Gebet sollte so in diese Richtung gehen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich habe erkannt, dass ich dich brauche und ich komme zu dir. Ich bekenne dir meine Sünden. Und ich empfehle den Leuten dann manchmal, die Dinge beim Namen zu nennen. Ich habe da gesündigt und da gesündigt und da. Bitte vergib mir das. Vergib mir auch die Sünden, die ich nicht mehr weiß. Vergib mir die Sünden, die ich unbewusst gemacht habe. Und dann betet man weiter, Herr Jesus, und jetzt bitte ich dich, komm in mein Leben hinein. Mein Leben soll dir gehören von jetzt an und für immer. Ich möchte mit dir durchs Leben gehen. Verändere du mich, wie du mich haben willst. Und wenn ein Mensch so zu Jesus kommt, er hört Jesus dieses Gebet, er kommt durch den Heiligen Geist ins Leben dieses Menschen hinein. Dieser Mensch wird ein Kind des lebendigen Gottes. Das heißt, er bekommt eine ganz persönliche, lebendige Beziehung zu Gott, nicht tote Religion. Jesus vergibt ihm alle Schuld, alle Sünden. Wenn Jesus vergibt, dann bedeutet das, dass Gott uns anschaut, wie wenn wir nie gesündigt hätten. Stellen Sie sich das einmal vor. Wie wenn wir nie etwas Falsches getan hätten. Wie wenn wir nie etwas Falsches gesagt, gedacht oder gefühlt hätten. Gott sieht uns an, wie wenn wir immer vollkommen gelebt hätten. Da gibt es nichts mehr in unserem Leben drin, wo wir uns schämen müssen. In diesem Moment, wo ich mich bekehrt habe. Und noch etwas, in dem Augenblick, wo ich ein Kind Gottes bin, wo ich bekehrt bin, komme ich garantiert in den Himmel. Und jetzt kommt vielleicht noch das Sahnehäubchen. Ich weiß schon, dass ich in den Himmel komme. Oder da gibt es keine Zweifel. Ja, vielleicht, und vielleicht reicht es am Schluss trotzdem nicht. Doch, ich weiß, dass ich in den Himmel komme, weil Jesus für meine Schuld und für meine Sünde am Kreuz gestorben ist. Und weil ich das angenommen habe im Glauben, weil ich mich bekehrt habe. Das steht hier in diesem Text. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, also bekehrt sind, Jesus ins Leben aufgenommen haben, das ewige Leben haben. Ihr könnt es wieder wegnehmen, danke schön. Und jetzt möchte ich Sie heute Abend fragen, haben Sie sich wirklich bekehrt? Ich würde jetzt am liebsten durch die Reihen gehen, jedem persönlich fragen, hast du dich bekehrt? Bitte hören Sie die Frage gut. Ich frage Sie nicht, sind Sie katholisch, evangelisch oder freikirchlich? Das ist jetzt nicht die Frage. Ich frage Sie auch nicht, glauben Sie? Ich gehe davon aus, die meisten von Ihnen glauben. Aber ich frage Sie, haben Sie sich einmal für Jesus entschieden? Soll ich Ihnen etwas verraten? Wenn Sie sich wirklich bekehrt haben, dann wissen Sie das ganz genau. Die meisten Christen auf der ganzen Welt kennen den Augenblick ihrer Bekehrung. Die kennen das Datum ihrer Bekehrung. Das ist ja logisch, weil man bekehrt sich ja nicht irgendwie einfach so nebenbei und dann ist man auch noch gerade bekehrt, sondern das ist die wichtigste Entscheidung in einem Leben, das macht man sehr bewusst und wenn man das gemacht hat, weiß man, dass man es gemacht hat und darum kennen die meisten das Datum. Ich kenne mein Datum nicht, weil ich es nicht aufgeschrieben habe. Aber es war Oktober 1977, es war eine ähnliche Veranstaltung, es war, ich meine, auch der erste Abend. Da bin ich beim Ruf zur Entscheidung nach vorne gegangen, hatte ein langes seelsorgliches Gespräch und ungefähr um 22.30 Uhr habe ich dann tatsächlich bewusst gebetet, Jesus um Vergebung gebeten und ihn eingeladen, in mein Leben zu kommen. Und in diesem Moment, keinen Moment vorher und keinen Moment nachher, bin ich ein Kind Gottes geworden. Und seit diesem Augenblick habe ich nie, nicht einen Moment daran gezweifelt, dass ich ein Kind Gottes bin. Aber man muss sich bekehren. Haben Sie das gemacht? Wenn nein oder wenn Sie unsicher sind, dann möchte ich Ihnen in diesen Tagen, auch heute Abend, ein Angebot machen. Wir werden es jetzt so machen. Ich hoffe, dass Sie es hilfreich empfinden. Wir werden es jetzt so machen. Ich werde in einigen Minuten beten. Und dann werden wir miteinander ein Lied singen. Am Anfang des Liedes werden zwei Mitarbeiter hier nach vorne kommen zur Bühne. Und dann lade ich Sie ein, wenn Sie sich heute für Jesus entscheiden möchten, dann bringen Sie das zum Ausdruck, indem Sie einfach auch während dieses Liedes hier zur Bühne kommen. Und damit sagen Sie, genauso wie Sie symbolisch zur Bühne kommen, kommen Sie in Wirklichkeit zu Jesus Christus. Sie fragen jetzt vielleicht, warum dieses Bekenntnis? Ich sage Ihnen, Jesus legt Wert aufs Bekenntnis. Jesus hat einmal gesagt, wer mich vor den Menschen bekennt, will ich auch vor meinem himmlischen Vater bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, will ich auch vor meinem himmlischen Vater verleugnen. Und ich sage manchmal, wenn Jesus das möchte, dann ist das eigentlich schon Grund genug, es zu tun. Aber ich sage Ihnen noch einen seelsorglichen Rat, warum ich Ihnen empfehle, das Angebot anzunehmen. Wenn Jesus dieses Bekenntnis möchte, dann macht er das nicht, um uns zu quälen, weil dazu liebt er uns viel zu sehr. Aber er weiß, diese anonymen Christen, von denen man nie so recht weiß, haben sie sich jetzt bekehrt oder nicht, die es oft selber nicht genau wissen. Die haben oft Probleme im Glauben, da ist keine Dynamik drin, da ist kein Brennen drin, da ist kein Feuer drin. Und oft wissen sie selber nicht genau, ja, bin ich jetzt ein Kind Gottes oder nicht? Komme ich jetzt in den Himmel oder nicht? Und darum ist ein solches Bekenntnis eine wunderbare Sache. Darum ermutige ich Sie, wenn Sie sich heute für Jesus entscheiden möchten, kommen Sie nach vorne. Kommen Sie auch nach vorne, wenn Sie sich vielleicht mal im Herzen für Jesus entschieden haben. So eine richtige Herzensentscheidung. Aber Sie haben das noch nie jemandem gesagt, noch nie bezeugt. Dann kommen Sie auch nach vorne und machen Sie es mit jemandem zusammen fest. Wenn Sie von jemandem eingeladen worden sind und Sie sagen, ich würde eigentlich gerne nach vorne gehen, aber allein schaffe ich das einfach nicht, dann ist das kein Problem. Stupfen Sie diese Person, die jetzt wahrscheinlich neben Ihnen sitzt, und sagen Sie, du, ich würde gerne nach vorne gehen, könntest du mich nicht begleiten? Und die Person wird Sie gerne begleiten, da bin ich ganz sicher, wenn Sie das so möchten. Das gilt auch für die Kinder, wenn du vielleicht sagst, ja, ich würde gerne mich für Jesus entscheiden, aber so ganz allein hier nach vorne zu gehen, das wage ich einfach nicht. Dann sag das deiner Mami oder deinem Papa und frage sie, ob sie dich begleiten. Sie werden dich begleiten. Wir haben es letzte Woche einige Male erlebt, sind Mamas und Papas mit ihren Kindern nach vorne gekommen und das ist doch eine wunderbare Sache. Was passiert, wenn Sie nach vorne kommen? Sie müssen nichts tun. Wir werden in den Seelsorgerraum hinuntergehen. Dort werde ich Ihnen noch kurz etwas sagen, ein Wort aus der Bibel vorlesen und dann helfen wir Ihnen zu einem persönlichen Gespräch, ganz persönlich. Wir werden Sie nicht in Verlegenheit bringen, werden keine peinlichen Fragen stellen, sondern wir versuchen Ihnen anhand der Bibel noch einmal zu zeigen, wie man sich bekehrt. Zeigen ein paar Bibelstellen, dass Sie merken, das steht so in der Bibel. Und dann, wenn Sie möchten, würden wir gerne mit Ihnen zusammen beten und Sie können Jesus um Vergebung bitten, ihn einladen, in Ihr Leben hineinzukommen. Wir schenken Ihnen noch etwas für Erwachsene, ein Heft, für Kinder etwas Spezielles. Das machen wir ganz bewusst, einfach damit Sie nicht nur einen guten Start mit Jesus haben, sondern dass es gut mit Jesus weitergeht. Bevor ich jetzt aber abschließe, noch ein letzter Gedanke. Vielleicht sagen Sie, heute Abend ist mir wieder ganz neu bewusst geworden, wie sehr Jesus mich liebt. Ich hoffe, dass Ihnen das richtig bewusst geworden ist. Und vielleicht sagen Sie, ich habe mich für Jesus entschieden. Und ich lebe auch irgendwie mit Jesus. Aber wenn ich darüber nachdenke, wie sehr Jesus mich liebt und was er für mich alles getan hat, dass er sich aufgeopfert hat für mich am Kreuz, dann schaue ich mein Leben an und dann merke ich, mein Leben gehört Jesus nicht ganz. Ich gehe schon mit ihm, aber eigentlich, wenn ich ehrlich bin, kommt Jesus an zweiter Stelle. Oder vielleicht sogar an dritter Stelle oder an vierter Stelle. Es kam sogar mal eine Frau, die hat gesagt, mein Leben gehört Jesus nur zu 98%. Und dann hat sie auch gemerkt, die Liebe Jesu ist ja so unendlich groß, dass 98% eigentlich zu wenig sind. Eigentlich müsste ich mein Leben Jesus ganz geben. Und sie hat das wirklich gemacht. Und es hat Auswirkungen bis heute. Wir sind befreundet mit ihr und ihrem Mann. Und die brennen für Jesus. Aber es war damals notwendig, das wirklich zu machen. Vielleicht tolerieren Sie Sünde in Ihrem Leben. Eine Lieblingssünde, Sie sind nicht bereit, es loszulassen. Vielleicht auch eine Sünde, gegen die Sie jahrelang gekämpft haben, aber keinen Sieg bekommen haben. Sie haben resigniert, aber Sie spüren, irgendetwas in meiner Liebesbeziehung ist dadurch im Argen. Vielleicht haben Sie die erste Liebe zu Jesus verloren. Sie wissen, Jesus sagt zu Christen, ich habe etwas gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und dann fordert er Sie auf und sagt, kehre um. Und er drohte ein bisschen. Er sagt, wenn nicht, werde ich dich früher oder später vom Leuchter stoßen. Vielleicht erinnern Sie sich, Sie haben sich bekehrt. Wie haben Sie Jesus geliebt? Wie waren Sie Feuer und Flamme? Und heute? Und vielleicht, wenn Sie ganz ehrlich sind, Sie lesen kaum noch die Bibel oder ganz unregelmäßig, bitte. Dann können Sie nicht sagen, Jesus ist meine große Liebe, weil wenn das so wäre, würden Sie die Bibel lesen. Sie würden die Bibel verschlingen. Sie sagen, ja, ich bete, aber sehr wenig. Ja, wenn Jesus Ihre große Liebe wäre, dann würden Sie doch viel Zeit mit Jesus verbringen. Ich meine, das wäre das Schönste, was Sie überhaupt erleben können. Oder Sie sagen, müssen ehrlicherweise sagen, Gott hat mich wunderbar beschenkt mit Gaben, mit Fähigkeiten, um anderen Menschen zu dienen. Und ich mache das nicht. Bin einfach ein Passivmitglied, irgendwie auch noch, jeden Sonntag im Gottesdienst. Bitte, dann können Sie nicht sagen, Jesus ist meine große Liebe. Weil wenn Jesus Ihre große Liebe wäre, würden Sie sich für ihn einsetzen, aus Liebe zu ihm, nicht weil Sie müssen. Und wenn das Ihre Situation ist, seien Sie einfach ehrlich, gleich am ersten Abend. Seien Sie wirklich ehrlich und machen Sie einen neuen Anfang mit Jesus. Starten Sie neu durch. Sie nennen das, glaube ich, eine Erneuerung. Und wenn das Ihr Wunsch ist, bitte ich Sie auch, kommen Sie nach vorne und wir reden mit Ihnen, wir beten mit Ihnen. Dann können Sie sagen, Herr Jesus, du weißt, dass ich mit dir unterwegs bin. Und es fällt mir schwer, das zuzugeben, weil ich schon so lange mit dir unterwegs bin. Aber ich will heute ehrlich sein. Ich will demütig sein und will einfach zugeben, mein Leben gehört dir nicht ganz, obwohl du in meinem Leben bist. Ich möchte neu mit dir durchstarten. Ich möchte, dass die Menschen, die mich sehen, dich in mir sehen. Ich möchte etwas von dir ausstrahlen. Ich komme nochmals neu zu dir und komm du neu in die Mitte meines Lebens. Und wenn das Ihr Wunsch ist, kommen Sie auch nach vorne. Und jetzt weiß ich, in einer Freikirche ist das ein Riesenproblem. Sie kennen einander mehrheitlich. Und ich weiß schon, was Sie jetzt denken. Übrigens, je älter Sie werden, umso mehr denken Sie das. Was sagen die anderen? Bitte lassen Sie die denken und sagen, was die wollen. Spielt doch keine Rolle. Entscheidend ist doch, was Jesus von Ihnen denkt. Was Jesus von Ihnen möchte. Und darum, wenn Sie jetzt angesprochen sind, jung oder alt, spielt keine Rolle, kommen Sie auch während des Liedes nach vorne und dann reden wir mit Ihnen, wir beten mit Ihnen und Sie können einfach neu durchstarten und froh mit einer erfrischten Beziehung zu Jesus, könnte man fast sagen, nach Hause gehen. Das wünsche ich Ihnen von Herzen. Ich möchte jetzt für Sie beten. Und ich bitte Sie, wenn es möglich ist, stehen Sie dazu auf. Bleiben Sie auch während des Liedes dann stehen. Ihr dürft schon während dem Gebet nach vorne kommen. Und ich bitte die Technik dann, dass Sie mir dieses Mikrofon geben. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns so unendlich liebst. Wenn wir über deine Liebe nachdenken, ich merke immer wieder, kann ich nur stottern. Wir können es ein Stück ahnen, was es bedeutet hat, für dich am Kreuz zu sterben. Aber restlos werden wir es nicht begreifen. Aber deine Liebe ist schon grenzenlos. Und ich danke dir, dass du uns liebst, dass du mit uns in eine Liebesbeziehung eintreten möchtest. Und ich danke dir, dass du jeden kennst bei Namen und jeden liebst und jedem haben möchtest. Und so bitte ich dich jetzt für die, die noch nicht bekehrt sind, gib ihnen Mut, heute Abend ganz bewusst diesen Schritt ein für alle Mal festzumachen. Bitte dich auch für Christen, die vielleicht am Ende gemerkt haben, ja, ihre Beziehung ist nicht so, wie sie sein sollte. Gib ihnen jetzt ein demütiges Herz, damit sie wirklich neu mit dir beginnen, neu durchstarten und dann einfach auch weiter von dir gebraucht werden können und zum Segen werden können für andere Menschen. Danke, dass du dein Wort bestätigst. Danke vielmal, dass du jetzt durch die Reihen gehst, dass du noch einmal jeden berührst und zu jedem redest. Amen. Ich bitte, dass Sie stehen bleiben. Die Mitarbeiter werden gleich hier vorne sein. Und dann schließen Sie sich an, warten Sie nicht bis zum Schluss des Liedes. Bitte kommen Sie gleich, auch von der Empore, vom Balkon. Der Weg ist ein bisschen weiter, aber es reicht. Wenn Sie runtergehen, kommen Sie nach vorne. Der Herr möge Sie reich segnen.